Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Diese Predigt heißt Segen und Fluch und wir hören Gottes Wort aus Galater 3, Vers 10 bis 14. Galater 3, Vers 10 bis 14. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Gott ist seit Tausenden von Jahren dabei, seinen Segen in der Welt auszubreiten. Gott will segnen, das ist seine Mission, sein Lebenswerk. Wir gehen zur Schule, oder wir gehen arbeiten oder studieren. Gott geht segnen. Es ist das, was er vorhat in der Welt, sein Beruf sozusagen. Ich will euch von einem bestimmten Mann erzählen. Vielleicht wisst ihr, wer das ist. Der hat vor 4000 Jahren gelebt in einer ganz, ganz großen Stadt im Zentrum der damaligen Zivilisation. Diese Stadt war schon faszinierend im Vergleich zu uns, also eine sehr hochentwickelte Zivilisation. Die hatten aber keine PCs und Tablets, so wie wir, sondern dieser Mann hatte wahrscheinlich einfach schon so eine Art Tablet, eine Tontafel, wo er mit einem Keil vielleicht Sachen reinschreiben konnte in den Ton und dann gab es keinen Drucker, sondern einen Ofen. Dann hat er das in den Ofen gestellt. Dann wurde der Ton hart und dann hatte er sein Schriftstück, so dass wir sie bis heute noch lesen können, wenn die da irgendwo im Sand lagen, in der Wüste. Diese Stadt, in der der Mann gelebt hat, hatte einen riesigen tempelartigen Komplex, eine Mischung aus Tempel und Palast für den Mondgott. Und in dieser Stadt findet man bis heute tausende Götzen in allen verschiedenen Größen, also winzige für arme Leute, die den kleinen Götzen zum Tempel bringen, aber auch menschengroße Statuen oder riesige Statuen von diesen Gottheiten, die sie angebetet haben. Und zu einem Mann in dieser Stadt, die die Schöpfung anbetet, also Sonne, Mond und Sterne und nicht den wahren Schöpfer, zu einem Mann in dieser Stadt hat Gott gesagt, Abraham, verlasse diese Stadt, sprich verlasse die Zivilisation und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Gott hat vor 4000 Jahren dieses Versprechen gegeben an irgend so einen Mann, von dem wir niemals etwas gehört hätten, wenn Gott ihn nicht geführt hätte aus dieser Stadt in eine neue Welt, in eine neue Heimat. Und er hat ihm versprochen, dass er segnen wird, dass er die ganze Welt segnen wird. Und der Rest der Bibel ist die Geschichte davon, wie Gott mit den Nachkommen dieses Mannes seine Geschichte schreibt und seinen Segen ausbreitet, damit immer mehr Menschen von diesem Segen profitieren können, bis zu uns, bis heute, bis zu dir an diesem Tag. Was ist Segen? Ich will euch zeigen, wo Segen das erste Mal vorkommt in der Bibel. 1. Mose 1, also ganz am Anfang. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Ich lasse euch jetzt nicht viel Zeit, um das zu finden. 1. Mose ist nämlich ganz am Anfang. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Blättert vielleicht. Vielleicht müsst ihr gar nicht blättern. Ich muss nicht blättern. Im nächsten Kapitel ist das bei mir auf der gegenüberliegenden Seite. Kapitel 2, ab Vers 8. Hier sehen wir, wie dieser Segen ganz konkret wird. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann wird noch weiter beschrieben, dass eine Quelle in diesem Garten entspringt, dass aus dieser Quelle vier Flüsse werden. Irgendwo außerhalb vom Garten fließen die dann weiter und weiter, bis man dort, wenn man den Fluss also folgen würde, was scheinbar die Implikation ist, dass Adam dann Gold und sowas finden würde und Mineralien und wertvolle Edelsteine. Und Gott der Herr nahm den Menschen, Vers 15, und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also er ist im Paradies, der Mensch. Das ist Gottes Segen, aber der Segen ist viel mehr als ein paar Bäume und ein schöner Fluss, sondern der Segen ist, dass Gott selbst da ist. Adam ist in Gottes Garten. Die beiden sind nah beieinander. Die Nähe Gottes, Gott selbst, ist hier der Segen, seine Nähe und Gegenwart. Das erkennt man auch daran, dass Gott ein Gebot ausspricht. Es ist nicht der Garten an sich, um den es geht, sondern die Beziehung zu Gott. Und jede Beziehung braucht Regeln, deswegen gibt es eine Regel. Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Vielleicht verstehst du, was Segen bedeutet, wenn du über die Auswirkungen nachdenkst von Segen. Stellt euch einen Baum vor, der an einem Bach gepflanzt ist. Seine Wurzeln können praktisch direkt in den Bach hinein saugen. Sein Stamm ist total stark. Seine Baumkrone leuchtet schon fast im Dunkeln vor lauter Frische und Blüten und saftigen Obst, der da hängt. Und durch den Glauben können wir genauso an dieser Quelle sein, wie dieser Baum, und gedeihen und wachsen und Frucht bringen. Mit Gott als Quelle des Segens. Also wenn du gerade an einem dunklen Ort bist in deinem Leben, wenn du sagst, es ist vielleicht in der Schule furchtbar, wenn du erlebst, wie Menschen gegen dich sind, oder vielleicht erlebst du es in der Familie, dass ein Mensch fehlt oder dass es nicht harmonisch ist, sondern sehr viel Streit oder einfach Schwierigkeiten gibt, wenn ihr als Familie eine gemeinsame Last zu tragen habt oder eine Herausforderung, wenn du gesundheitlich dich so fühlst, als wärst du nicht gesegnet, sondern eher verflucht, wenn du emotional oder geistlich einfach in der Wüste steckt, Gott will dich segnen. Das ist sein Ding, das, was er tut. Und diese Gemeinde hier ist ein Ort, an dem Gott das besonders gerne macht. Also er hat Abraham versprochen, ich will die ganze Welt segnen. Und das Endprodukt ist, dass es in der ganzen Welt Orte gibt, an denen Gott da ist, um zu dir zu sprechen durch sein Wort und in der Gemeinschaft dir zu dienen. Also die Menschen, die hier sind, sind dafür da von Gott, um für dich ein Segen zu sein. Und du bist dafür da, um für sie ein Segen zu sein. Was ist der Segen genau? Ich lese nochmal von unserem Predigttext, Galater 3, Vers 14. Dann sehen wir, was der Segen genau bedeutet. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden, also wir sind die Heiden. Heiden sind einfach Menschen, die keine Juden sind, nicht als Juden geboren wurden. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das ist, was wir vorhin gehört haben. Gott verspricht oder verheißt, ich sende meinen Geist. Ich lese das nochmal, Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser auf das durstige Land gießen und Ströme auf die Wüste. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also der Segen ist der Geist Gottes, der in dir lebt, wenn du mit Christus verbunden bist. Also die Gegenwart und Nähe Gottes nicht an einem Ort, wo du auch sein darfst und so mit Gott an einem Ort bist, sondern der Geist Gottes ist Gott in dir drin. Gottes Gegenwart in dir. So nah, wie selbst Mann und Frau nicht sein können, ist Gott dir, wenn er in dir lebt durch seinen Geist. Also Gott hat Segen versprochen, aber bis du diesen Segen hast, bis er zu dir kommt, wie es hier heißt, ist der Mensch noch unter einem Fluch. Vielleicht bist du skeptisch und sagst, wirklich, ich soll verflucht sein, mir geht's doch gut. Ich lebe in einer Welt, in der es doch alles ganz rosig ist, also wenn man am richtigen Ort lebt, zur richtigen Zeit zumindest. Aber Jesus hat mal gesagt, dass die Welt, in der wir leben, so schön sie manchmal für manche Leute auch ist, in dem Sinne, wie soll ich sagen, sie drückt oder sie zeigt uns nur, in Anführungsstrichen, Gottes Feindesliebe aus. Wir haben noch nicht eine Welt gesehen, die zeigt, wie sehr Gott seine geliebten Kinder liebt. Diese Welt haben wir noch nicht. Wir leben in einer Welt, sagt Jesus, in der Gott auch über die bösen Menschen die Sonne scheinen lässt und es regnen lässt. Und nicht nur über die Guten. Er liebt seine Feinde und versorgt sie jeden Tag ohne Ausnahme, außer es gibt mal eine Sonnenfinsternis für 10 Minuten, aber eigentlich jeden Tag mit Sonnenlicht und oft genug in den meisten Orten mit Regen. Oder mit irgendeiner anderen Quelle von Leben. Obwohl sie seine Feinde sind. Und in der Welt leben wir. Wenn du mir nicht glaubst, dann gucken wir nochmal an den Anfang der Bibel. 1. Mose 3. Ich lese 1. Mose 3 ab Vers 17. Wir hatten gehört, es gibt ein Gebot, eine Regel in dieser Beziehung zu Gott, für Adam, für den Menschen. Und dann kommt Gott und sagt in Vers 17, weil du von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Stellt euch einen Baum vor, nochmal. Seine Rinde blättert ab, die Äste sind kahl, trockene Blätter liegen vor ihm auf dem Boden, seine Wurzel ist schon ganz spröde. Die Erde wird verflucht, haben wir hier gelesen. Und der Fluch ist einfach das Gegenteil von Segen. Guck mal, was hier wirklich passiert. Also was hier wirklich passiert ist, Adam ist vor seinen Schöpfer getreten. Er ist seinem Schöpfer begegnet. Er steht jetzt vor dem Richterstuhl Gottes und Gott spricht sein gerechtes Urteil über Adams Leben aus. Es war vielleicht ein kurzes Leben, das wissen wir nicht, wie lange er im Garten gelebt hat. Aber das Urteil ist der Fluch. Adam muss Gottes Paradies verlassen, also Gottes Gegenwart, das, was der eigentliche Segen ist, das muss er verlassen, Gottes Nähe. Der Segen ist Gottes Nähe, der Fluch ist Entfernung von Gott. Und im Vergleich zum Paradies war die Erde bestimmt für Adam die reinste Hölle. Diese bittere Erde, was bringt sie für eine Frucht hervor? Dornen und Disteln. Das ist Gottes Gericht über Adam. Und hier ist die absolute, wahre, ultimative Realität, vor der die meisten Menschen flüchten. Auch du wirst vor deinen Schöpfer treten. An denselben Ort, an dem Adam hier steht. Was wirst du an dem Tag sagen, vorweisen? Adam hatte nur Ausreden. Die Frau war's, die du mir übrigens gemacht hast. Und die Frau hat nur gesagt, die Schlange war's. Es wird immer weitergegeben. Ich will euch am Ende der Bibel etwas vorlesen. Wie sieht das aus, dieser Tag, an dem wir alle vor unseren Schöpfer treten? Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11 bis 13. Es ist sehr bildlich, was hier steht. Versucht es euch wieder vorzustellen. Offenbarung 20, ab Vers 11. Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Also das Wesen auf diesem Thron ist so furchteinflößend, dass selbst die Natur sozusagen zusammenzuckt und versucht, wenn sie ein Mensch wäre und Beine hätte, würde sie weglaufen, kann aber nicht. Es gibt keinen Ort, wo ein Stück Materie flüchten könnte. Und dann sagt er, und ich sah die Toten, kleine und große, also jede Sorte von Mensch, Prinze, und Könige und Banker, reiche Leute, aber auch deren Sklaven, die Ärmsten der Armen, alle sind da. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also die Menschen hier erleben, es wurde Buch geführt über mein Leben. Es gibt einen Gott, einen Schöpfer, einen Richter, der genau weiß, was ich getan habe, auch wenn niemand es gesehen hat. Er hat es gesehen. Diese Bücher symbolisieren Gottes Wissen um uns und um unser Leben. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken oder nach seinen Taten. Also nach deinen Taten wirst du beurteilt werden von Gott. Wie wirst du an diesem Tag abschneiden? Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht neidisch sein. Selbst wenn du noch nie von solchen Geboten gehört hättest, dein Gewissen reicht aus für ein allwissendes, allmächtiges Wesen, um dich zu beurteilen. Dein Gewissen. Vielleicht wird er fragen, hast du auf dein Gewissen gehört? Dein Leben lang. Warum nicht? Die Menschen, die das Gesetz nicht haben, tun trotzdem von Natur aus oft, was das Gesetz verlangt. So sind die, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, sowie ihre Gedanken, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Römer 2, Vers 14 und 15. Hier ist das Phänomen beschrieben: Ich weiß, etwas ist entweder falsch oder es könnte falsch sein, und dann tue ich es trotzdem. Und davor, währenddessen und danach denkt irgendwas in mir weiter und weiter: Das darfst du nicht tun, das hättest du nicht tun sollen, das ist falsch. Und diese Stimme nennen wir Gewissen, das, was ausreicht als Gesetzesgrundlage. Also wenn es nur darum ginge, ob du deine eigenen Maßstäbe erfüllt hast. Also ich hätte keine Chance. Ich sage Leuten, was sie tun sollen und tue es selber nicht. Schon mein Leben lang. Wie die meisten Menschen, wie alle Menschen. Wie streng wird Gott an diesem Tag mit mir sein, fragst du dich vielleicht. In unserem Text in Galater 3, Vers 10 steht: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Alles, jedes einzelne Gebot perfekt erfüllen, das ist der Maßstab. Sonst wird Gott dich verfluchen an jedem Tag. Gott wird jedem einzelnen Menschen beweisen: Du hast mein Gesetz nicht erfüllt. Du bist ein böser Mensch. Du hast es dein Leben lang halb gewusst, halb verleugnet, aber du verdienst es, verflucht zu werden. Das ist, was Gott an diesem Tag tun wird. Was werden Menschen dann antworten? Nein, ich bin nicht so schlimm. Doch bist du, wird Gott dann sagen. Alle sind wie du und du bist wie alle. Wie geschrieben steht. Wie furchtbar wird das sein, wenn Gott sein Wort zitiert vor Menschen? Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Sie sind alle vom Gesetz abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der vernünftig ist, keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Römer 3, Vers 10 bis 18. Ich wusste das nicht, sagt dann vielleicht jemand vor Gottes Thron. Und Gott wird sagen: Du hast ein Gewissen gehabt. Du hattest Eltern. Du hattest vielleicht als Waisenkind einen Heimleiter. Du hattest ältere Geschwister. Du hattest einen Staat mit Gesetzen und Regeln. Ein Schulsystem. Es gibt keinerlei mildernde Umstände für dich. Du bist ein Mensch. Ein Ebenbild Gottes, von dem Gott zu Recht erwartet, dass du seine Eigenschaften widerspiegelst. Gib mir noch eine Chance, wird dann vielleicht jemand sagen. Aber Gott wird dann nur antworten: Du hattest eine Chance. Du hattest 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jahre lang immer wieder eine neue Chance. Ich hätte dich nach deiner ersten Sünde, an die du dich gar nicht mehr erinnern kannst, schon hinrichten können. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, was im Gesetz steht, um es zu tun. Merkst du, wie dich das Gesetz zur Gnade Gottes treibt? Das Gesetz ist eine Sackgasse für uns. Wenn es dein Plan war, also deine Hoffnung, dass du so gut wie möglich die Gebote hältst und versuchst, ein gutes Leben zu führen, wenn dein Plan war, dass dann Gott deine Mühe sieht und sagt, okay, du hast es versucht, du bist nicht perfekt, aber das wäre ja auch arrogant von dir, wenn du perfekt wärst, ich lasse dich in den Himmel. Oder ich werfe dich wenigstens nicht in die tiefste Hölle. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist der normale menschliche Weg, ist, ich kann es bestimmt. Es muss irgendwie gehen. Aber es funktioniert nicht. Also was ist deine einzige Hoffnung an jenem Tag? Es ist nämlich der einzige Tag, auf dem es wirklich ankommt. Der Tag, der alles entscheidet. Was wird Gott an jenem Tag für dich bestimmen? Du wirst vor deinem Schöpfer stehen und deine einzige Hoffnung an diesem Tag wird sein, dass er Gnade zeigt und dein Urteil auf jemand anders überträgt, der deine Schuld für dich bezahlt. Das ist der Unterschied zwischen uns als Christen und anderen Religionen. Andere Religionen haben den allzu menschlichen Hang dazu, du schaffst es irgendwie. Du musst nur pilgern. Du musst nur beten. Du musst nur spenden. Du musst nur irgendwie das Richtige tun. Oder von den richtigen Menschen abstammen. Oder was auch immer. Aber es ist immer eine Last, die auf uns liegt, die wir abarbeiten müssen. Aber Gnade bedeutet, wir vertrauen darauf, jemand anders hat das für mich getan. Deswegen kann ein Christ auch nicht stolz oder arrogant auf andere herabblicken. Er kann ja selber nichts. Er kann nur auf jemand anders vertrauen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Gott will die Verfluchten segnen, also verflucht er den Gesegneten. Am Kreuz hat Gott den Fluch, den wir verdienen, über Jesus ausgesprochen. Jesus hat diesen Fluch nicht verdient. Jesus hat ein makelloses Leben geführt. Er hat sein Leben lang alle Gebote gehalten. Er hat Segen verdient und Segen erarbeitet, sein Leben lang. Er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Nicht einmal im Herzen. Und dieser Mann tauscht mit dir freiwillig den Platz. Er nimmt deinen Fluch und gibt dir seinen Segen. Das ist das Evangelium. Er nimmt deine Gottverlassenheit und schenkt dir seine Nähe zu Gott. Den Segen, den er verdient hat und erarbeitet hat. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selber ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13. Bei diesem Zitat geht es um Folgendes. Wenn jemand hingerichtet worden war, dann wurde seine Leiche aufgehängt, nachträglich, an einen Baum oder an einen Pfahl, als Warnung an alle anderen, wir meinen das ernst mit der Todesstrafe. Wir machen das wirklich, wenn du diese Regeln übertrittst, wenn du etwas Schweres, also schwer Falsches tust, einen Mord begehst, dann wird es auf dich zurückkommen. Bei der Kreuzigung hatten die Römer dasselbe Prinzip. Es ging nicht nur darum, dass ein Einzelner Qualen erleidet. Es sollte so schrecklich sein und wurde so inszeniert und öffentlich gemacht, dass jeder Angst hat, so das zu machen, was der gemacht hat. Egal was das war. Besonders wirksam war das für Sklaven. Ein entlaufener Sklave wurde gekreuzigt. Bei einem großen Sklavenaufstand wurden alle Sklaven, die mitgemacht haben, gekreuzigt. Und die übrigen Sklaven überlegen sich das sehr gut, ob sie diesem negativen Beispiel dann folgen. Deswegen, verflucht ist, was am Holz hängt, heißt, stellt euch wieder einen Baum vor, mit einer Leiche, die dran hängt. Wer diesen Baum sieht, der sieht nicht die Blätter und die Blüten und die Frucht, der sieht nur eine Leiche. Das zieht den Blick sofort an sich. Er sieht nur den Tod und denkt, dieser Mensch ist verflucht, sonst würde er da nicht hängen. Und so wurde Jesus für uns zum Fluch, damit der Segen Gottes zu uns kommt. Das ist die Botschaft, für die es sich lohnt, hier vorne zu stehen. Manchmal muss man davor den Fluch beschreiben und Leute verstecken sich hinter dem Stuhl und sind froh, dass ein großer Mensch vor ihnen sitzt, hinter dem sie sich ducken können. Andere, die das schon kennen, warten nur darauf, dass die Freude wiederkommt, dass der Prediger sein Gesicht wieder normal macht und dass wieder schöne Worte kommen. Der Segen Gottes ist das, was Gott die ganze Zeit auf dieser Erde ausbreitet. Es war so, als könnte Gott es nicht abwarten, noch während sein Sohn am Kreuz hing und diesen Fluch über sich ergehen hat lassen, konnte er zu einem, der neben ihm gekreuzigt wurde, sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist, was das Kreuz erreicht. Dass du, wenn du stirbst und an Jesus geglaubt hast, keine Angst haben musst, dass du in irgendeiner Form von Gott, wie soll ich sagen, verflucht wirst. Sondern den Segen, den Jesus verdient hat, den hast du. Gott wird dich begrüßen, wie er diesen Mann am Kreuz begrüßt, wenn er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das war ein Wir sehen uns später von Jesus, unter Freunden. Also alle Menschen sind automatisch unter dem Fluch, weil niemand gut genug ist, um alles zu erfüllen, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Aber Gott lässt sich nicht von seinem Willen abhalten. Vielleicht kennst du das in der Schule von einer Gruppenarbeit. Du bist die Person, die es nicht kann, die sich nicht vorbereitet hat, die keine Ahnung hat. Aber der Streber in deiner Gruppe, dem ist das völlig egal. Der holt eine Eins für die ganze Gruppe. Und so macht es Gott auch, dass er sagt, ich lasse mich doch nicht von deinem Versagen aufhalten. Ich bin 1000-mal stärker. Ich hatte schon vor, die Welt zu segnen, da hast du noch gar nicht existiert. Deine ganzen Fehler hast du noch nicht begangen gehabt. Ich lasse mich nicht von dir da einschränken. Er will segnen. Und durch den Tod Christi kommt sein Segen zu uns. Und die Frage ist, was machen wir damit? Was wirst du wählen? Was wirst du jeden Tag wählen? Segen oder Fluch, Leben oder Tod? Weil wir haben jetzt jeden Vers in unserem Abschnitt angeguckt, außer zwei. Ich bin auch bewusst nicht von oben nach unten durch den Text gegangen, weil der Text in der Mitte so seine krasseste Aussage hat, seine deutlichste. Er stellt in Vers 11 und 12 zwei Möglichkeiten vor. Es gibt nur zwei Wege hier. Ich lese nochmal Galater 3, Vers 11 und 12. Und das Wort Leben verbindet diese Verse. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also auf der einen Seite haben wir einen Menschen, der sagt, ich werde versuchen, das Gesetz zu halten. Oder, wenn er nicht gläubig ist in irgendeiner Form, ich werde versuchen, meine eigenen Standards zu erfüllen. Also ich werde vegan sein, weil ich denke, es ist falsch, Tiere zu verletzen. Ich werde nicht gerade BWL studieren, sondern irgendwie so Lehramt oder sowas, weil ich denke, es ist schlecht, wenn ich die Leute in der dritten Welt ausbeute. Der wird Fairtrade Kaffee trinken und Fairtrade Schuhe kaufen und so weiter, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Das ist die säkulare Version. Oder er wächst in der Gemeinde auf, hört nie zu bei den Predigten und denkt, er muss das Gesetz halten. Das ist das eine, ja, der Mensch, der sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, Vers 12, wird durch sie leben. Und die andere Alternative ist Vers 11, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was ist wahrer Glaube? Eure Gemeinde kennt den Heidelberger Katechismus. Das ist eine Frage. Frage 21 in eurem Katechismus. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, also keine reine Kopfsache, durch welche ich alles für wahr halte, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Glaube ist Vertrauen, dass Jesus dich von deiner Schuld erlöst hat. Dich persönlich. Nicht, dass das allgemein gilt, sondern sogar für dich. Was ich am schwersten finde zu glauben. Also ich finde es leichter, abstrakte Wahrheiten zu glauben, als zu glauben, dass er sogar mich erlöst. Weil ich kenne mich. Ich kenne euch nicht so gut. Du kennst dich, ich kenne mich. Ich hätte mich nicht erlöst. Ich hätte keinen Bock mehr auf jemanden, der so oft fällt. Also, wenn du heute, gerade jetzt in diesem Gottesdienst oder vor kurzer Zeit gemerkt hast, das stimmt. Ich glaube das auch. Jesus ist für mich gestorben und hat mich erlöst. Wenn das bei dir noch neu ist, der Glaube, dann bedeutet Glaube in deinem Fall auch ganz konkret, dass du diesen Glauben bekennst, indem du dich auf Jesus Namen taufen lässt. Wenn du vor kurzer Zeit, jetzt noch, oder bei meinem letzten Punkt merkst, ich glaube tatsächlich, dann komm zu mir nach dem Gottesdienst oder zu irgendeinem Mitarbeiter in dieser Gemeinde oder jemand, der, wo du denkst, der könnte Mitarbeiter sein, der weiß dann, wer hier Mitarbeiter ist. Und dann bekenne deinen Glauben. Ich glaube. Und den Rest ziehen wir dir aus der Nase. Du musst nichts auswendig aufsagen können. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gibt nur zwei Wege, nur zwei. Der eine Weg führt zum Segen und der andere zum Fluch. Wie wirst du leben? Für Ungläubige gilt, ich will durch meine eigenen Taten leben. Das heißt, ich will es riskieren. Ich will es riskieren, vor Gott zu erscheinen und nichts zu haben, außer mich selbst. Das ist wie jemand, der keine Ahnung von Jura hat und sagt, ja, ich habe Massenmord begangen, aber ich werde mich selbst verteidigen, mich selbst vertreten vor diesem Gericht. Genauso ist es Selbstmord, ohne Fürsprecher bei Gottes Gericht auftauchen zu wollen. Auf sich selbst sich zu verlassen, ist Selbstmord. Und Glaube heißt das Gegenteil von diesem Selbstvertrauen, dass ich nicht auf mich selbst vertraue und mich nicht auf mich selbst verlasse und auf meine Taten, auf mein Leben, meine Weste, egal wie weiß sie mir oder anderen vorkommt, das ist ja immer noch das Beste, wenn man es schafft. Sich selbst kann man ja nicht so gut reinlegen, aber andere, dann kann man so tun, als wäre man toll. Aber Gott sieht das ja. Der sieht, wie es wirklich ist. Und deshalb vertraue nicht auf dich selbst, sondern auf Gott in dir. Auf den Heiligen Geist, dass er in dir wirkt und dich verändert und dich lehrt, Gottes Gebote wirklich zu halten. Nicht damit du in den Himmel kommst, sondern weil du in den Himmel kommst. Durch Jesus Christus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ja der Segen, der versprochen ist, der Geist Gottes. Und sein Wirken ist, dass er in meinem Herzen mir zeigt, dass ich nichts bin und dass Jesus alles ist. Dass ich nichts kann und Jesus alles kann. Er zeigt es mir und beweist es mir und überführt mich und überzeugt mich davon. Jesus Christus ist deine einzige Hoffnung und alles, was du brauchst. Jesus sagt es so, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber er sagt auch, wenn ihr in meinem Namen bittet, um was ihr wollt, es wird euch getan werden. Also Leben aus Glauben heißt Leben aus dem Geist Gottes, der in uns wohnt. Stellt euch noch ein letztes Mal einen Baum vor, an dem Früchte oder folgende Frucht hängt: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist, was es bedeutet, aus Glauben zu leben. Nicht, ich muss unbedingt ein paar freundliche Dinge tun, sonst komme ich in die Hölle, sondern wie freundlich ist Gott? Er lässt mich in den Himmel, deshalb will ich auch freundlich sein. Wie geduldig ist Gott? Er trägt mich, also will ich auch und kann ich auch geduldig sein. Wie viel Freude hat Gott an mir? Dann will ich auch Freude an anderen haben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Im Zusammenhang bei Habakuk geht es um genau diese Sache. Israel als Volk hat die Gebote Gottes nicht gehalten und deshalb kommt der Fluch, den Gott angesagt hat, tatsächlich über sie. Und der Fluch in dem Fall war, ich entferne euch aus Israel, aus meinem neuen Garten. Also das Land Israel sollte eine Art Paradies 2 werden, mit der Gegenwart Gottes im Tempel. Und der Fluch, wenn sie die Gebote nicht halten, war, ich nehme euch da raus, ich lasse das Land erobern von anderen, die es euch wegnehmen und euch verschleppen. Und in dieser Situation sagt Gott zu einer kleinen Schar von Gläubigen durch diesen Propheten, glaubt nur. Durch Glauben, aus Glauben könnt ihr sogar in einem verfluchten Land, in einer verfluchten Welt leben. Was heißt Leben? Hier geht es nicht nur um ewiges Leben nach dem Tod. Man könnte es auch so leben, der Gerechte wird seinen Glauben ausleben. Es geht um einen Lebensstil auch in dieser Zeit, in diesem Leben. Ein Leben nicht für mich, sondern für Gott und für andere. Nicht durch meine eigene Kraft, sondern durch die Macht des Gebets. Nicht voller Bequemlichkeit, sondern ein Leben, das als Dienst für die Gemeinde und für die Welt hingegeben wird. Nicht selbstzentriert, sondern selbstvergessen, weil ich Jesus sehe und nicht nur mich selbst. Mit Jesus so vor Augen, als Vorbild. Und nicht mit naivem Optimismus, sondern mit begründeter Hoffnung, dass Gott kommt und seine Welt wiederherstellen wird. Die gesamte Schöpfung wird eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, in ein neues Paradies verwandelt. Und bis dahin leben wir aus Glauben. Oder wie man auch sagen kann, im Glauben und nicht im Schauen. Sind das Gedanken jetzt gewesen, die dich charakterisieren? Also die du nachdenkst sozusagen. Wenn du morgens aufwachst, denkst du irgendwie was Christliches? Denkst du in irgendeiner Form, ja, es gibt wirklich einen Gott? Ja, diese Frau neben mir ist, mit der bin ich von Gott in einen Bund gestellt. Oder diese Kinder, die hat Gott mir anvertraut. Oder diese Arbeitsstelle, die tue ich für Gott. Dieses Auto ist ein mechanischer Esel, den Gott mir gemacht hat. Er könnte kaputt gehen. Ist nicht mein Problem. Denkst du, das Geld ist Gottes Geld? Denkst du, die Probleme sind Gottes Probleme? Er kann sie lösen. Ich nicht. Muss ich auch nicht. Denkst du über die Sünde nicht, wenn ich das tue, dann passiert Folgendes. Sondern denkst du, Gott mag das nicht. Das reicht mir schon als Nein. Denkst du über die Menschen um dich herum, das ist Gottes Ebenbild. Gefallen vielleicht, ja. Aber trotzdem, ich will mit ihm umgehen und mit ihr, wie es sich gehört, für ein Ebenbild. Und diese Ehre, die ich Gott erweisen möchte, auch diesen Menschen erweisen. Das sind christliche Gedanken, die durch den Glauben in uns entstehen mit der Zeit. Oder bist du nur ein Heide, der ein bisschen Christenchinesisch gelernt hat, als Fremdsprache nebenbei, der genau weiß, wann man singt, wann man klatscht, also bei euch scheinbar nie im Gottesdienst, wann man die Hände hebt, wann man Gottes Segen wünscht. Ne? Also als Christ kann man nicht alles Gute zum Geburtstag, Punkt, sagen, das wäre nicht christlich genug. Im Christenchinesisch wünscht man auch Gottes Segen oder Gottes reichen Segen. Aber es geht nicht um die Worte, die du kannst, die du hier gelernt hast. Alle Achtung, du hast vielleicht schon 20 Jahre Erfahrung, bist Native Speaker im Christenchinesisch, weil du in der Gemeinde aufgewachsen bist. Aber auch du hast jeden Tag die Wahl, die Wahlpflicht, Segen durch Glauben oder Fluch durch Unglauben. Mose sagt es so: Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben. Amen.